Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Euer wöchentlicher Anruf einer echten Zirkusartistin von irgendwo aus der Welt. Heute rufe ich an aus Berlin. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands. Ich bin hier doch noch ein bisschen länger geblieben. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon so kurz erklärt. Und dieses Mal in dieser Folge erkläre ich euch den hauptsächlichen Grund, warum ich noch mal länger in Berlin bin. Ich bin hier aber nur noch 2 Tage. Ab Montag geht es für mich nach Hamburg. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ich bin längere Zeit in Berlin geblieben, denn ich bereite gerade Zirkuslehr live vor. Und ich bereite gerade einen anderen Vertrag, ein weiteres Engagement vor, was losgeht im September. Und beide dieser Shows brauchen recht viel Vorbereitung. Zirkuslehr live braucht komplett Zirkuslehr live mit einer neuen Ziernummer, einer Überraschungsnummer und dem ganzen Setup von Zirkuslehr live und mein Engagement ab September, wo ich leider immer noch nicht sagen darf, wo das ist. Der einzige Grund, wieso ich das noch nicht sagen darf, ist ganz einfach, ist so eine vertragliche Sache, wenn Verträge auch noch so einen Social-Media-Deal mit dazu haben, wo man vielleicht einen Ticket-Rabattcode kriegt oder irgendwie einen Werbedeal hat über Social Media, was ich jetzt bei einigen Verträgen habe, dann ist natürlich wichtig, dass ich nicht im Vorfeld schon sage, dass ich da und da mitmache und sich dann Leute eventuell schon Tickets kaufen oder diese Zahlen so ein bisschen verschoben werden. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen, aber der Artistenvertrag ist schon unterschrieben. Das heißt, es ist schon ganz klar, dass ich bei dieser Show mitmache. Proben dafür sind im August und los geht's in der Show im September. Aber der Social-Media-Teil ist noch nicht fertig und deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wo die Show genau ist. Aber wenn das soweit ist, werdet ihr als erstes hier auf jeden Fall davon erfahren. Und es ist im deutschsprachigen Raum. Das ist ja schon mal ganz cool, weil dann können immer Leute kommen. Das ist mal so eine kleine Sideline und kleine Parenthese. Und in diesem Job werde ich nicht nur mit der SIO-Nummer auftreten, sondern auch mit einer Luftringnummer und einer Pole-Nummer. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, Pole und Luftring vorzubereiten. Das sind beides Disziplinen. Die habe ich schon mal gemacht, die habe ich auch schon mal aufgetreten, aber schon teilweise länger her. Pole habe ich gelernt beim Cirque du Soleil. Da hatten wir so eine Gruppennummer und da musste jede Artistin, das waren damals nur die Frauen, die mussten auch Pole lernen und dann gab es so eine große Rotation, wer an welchem Tag Pole performen würde. Und ich habe zusätzlich dazu auch noch sehr viel alleine trainiert, weil ich das ziemlich cool fand. Und Luftring hatte ich als zweite Disziplin an der Zirkusschule in Montreal, wo ich ausgebildet worden bin, und hatte das sozusagen als Minor-Disziplin, also meine zweite Disziplin. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, allerdings trete ich ja regelmäßig mit dem Kronleuchter auf und es ist recht ähnlich. Und es gibt viele Sachen, die sind sehr ähnlich. Aber um diese beiden Disziplinen vorzubereiten, braucht man natürlich einen Space. Und habe ich hier in Berlin einen mega tollen Trainingsspace gefunden, das ist so über Connections entstanden. Das ist ja ganz oft so in meiner Welt. Und ich muss auch sagen, es ist, glaube ich, so in jeder Welt, in den meisten Branchen, läuft einfach extrem viel über Kontakte. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der weiß, dass jetzt gerade ein Trainingsraum frei ist. Also es ist ein privater Trainingsraum, der eigentlich auch nicht zur Vermietung da steht oder frei ist. Aber die Inhaber oder die Leute, die normalerweise dort ihre Schuss produzieren, die sind jetzt gerade im Urlaub. Das heißt, der Raum ist frei. Das heißt, ich konnte ihn für einen recht günstigen Mietpreis erwerben und habe den jetzt 2 Wochen. Nicht 2 Wochen hintereinander, aber ich habe jetzt noch bis morgen habe ich den und dann habe ich den nochmal in einer Woche, wenn ich wiederkomme aus Hamburg. Und ich muss sagen, ich bin in diesen Trainingsraum reingelaufen am ersten Tag und ich dachte, oh mein Gott, das ist genau die Art von Trainingsraum, die ich haben will. Das ist genau die Art von Studio, die ich haben will. Es ist irgendwie so, es ist in Berlin. Okay, ob es jetzt in Berlin ist oder in Hamburg, ich würde es eigentlich schöner finden in Hamburg, aber gut, es ist erstmal Location, davon können wir erstmal weggehen. Aber es ist in so einem alten Fabrikgebäude oder einer alten Lagerhalle, ich weiß gar nicht so genau, auf jeden Fall altes Industriegebäude in der letzten Etage. Ich würde sagen, wie viele Quadratmeter? Ich würde sagen, easy 150 Quadratmeter mit allem zusammen. Ein riesiger Raum, dazu gehört noch eine kleine Küche und man könnte rein theoretisch da auch noch so Büro-Offices haben. Sehr viel Deckenhöhe. Ich kann da sowohl Luftring, also Sachen, die in der Luft sind, performen, als auch Sur. Es ist auch eine große gerade Fläche. Auf der einen Seite ist eine riesige Fensterwand und man kann nach draußen gucken und dann ist draußen Wasser. Da ist ein Teil von der Spree und da sind Boote Und da so ein kleines Restaurant, was direkt auf das Wasser guckt. Und es ist einfach super idyllisch, super schön. Wetter ist natürlich jetzt auch gerade toll, weil es ist der Sommer. Und es gibt ein wunderschönes Licht. Und es ist einfach ein Trainingsraum für mich alleine. Und als ich zum ersten Mal da drin war, dachte ich mir wirklich so, oh mein Gott, das ist genau die Art von Studio, die ich eines Tages haben möchte. Und das hatte ich schon seit längerer Zeit in meinem Kopf, dass ich mir halt denke, mein eigenes Studio zu haben, wäre der Hammer. Einen Ort, wo man jederzeit trainieren kann, wo man auch Office-Sachen machen kann, wo man aber auch Fotos machen kann. Also am besten mit so einer, wie heißt denn das genau, so eine, nicht eine Leinwand, aber dass man einen gebogenen, weißen Hintergrund hat, wo man einfach so, ich habe Panoramawand oder so heißt es, dass man unendlich weiße, große Fläche hat, wo man Fotos machen kann, wo man vielleicht auch noch andere Hintergründe haben kann, wo man vielleicht in einem Nebenzimmer oder in einer Ecke so eine kleine Couch-Area haben kann, wo man auch ein Podcast-Studio in Anführungszeichen hätte, also ein Setup, wo man jederzeit einen Podcast filmen kann und aufnehmen kann. Dann könnte man sozusagen von Zirkus Hotline auch einen Videopodcast machen oder vielleicht auch mal Gäste haben und es wäre alles schon aufgebaut. Dann natürlich die Möglichkeit, irgendwie eine Küche zu haben, dass man irgendwie auch Leute einladen kann auf einen Kaffee oder so. Büros, Bürogebäude. Und ich glaube, im besten Fall würde ich da vielleicht sogar auch so eine Art Schlafecke haben wollen oder ein Bett. Vielleicht nicht direkt im Studio, aber irgendwie so irgendwo ein bisschen erhöht, ein bisschen nebendran, wo man halt auch mal so ein ganzes Wochenende da bleiben kann. Ich weiß nicht, ob ich im Studio selber wohnen wollen würde, wenn das eine Option wäre, aber sehr in der Nähe. Und dann habe ich das Gefühl, das wäre so, ich würde da einfach jede Sekunde verbringen, weil man kann da ja dann alles machen. Also ich kann dann dort trainieren, das ist ja eine Sache, die ich liebe. Ich kann dort Videos produzieren, auch eine Sache, die ich liebe. Ich kann dort meinen Podcast aufnehmen, Sache, die ich liebe. Ich kann da Leute einladen, zusammen zu trainieren. Dazu erzähle ich jetzt auch gleich was. Und es ist irgendwie für mich so ein No-Brainer. Und umso mehr Zeit ich in diesem Studio verbringe, was ich jetzt so einfach nur für diese zwei Wochen gemietet habe, wird mir umso klarer, dass es genau das ist, was ich haben möchte und dass es eigentlich noch viel wichtiger ist als meine Wohnung. Ich habe über diese letzten Wochen und Monate immer überlegt, oh, ich möchte irgendwie ankommen, ich hätte gerne meine eigene Wohnung, ich möchte sie so einrichten, wie ich sie will, ich möchte Geschirr kaufen, ich möchte Pflanzen kaufen. Und jetzt denke ich mir so, ja, ist ja schön, ist ja süß, aber wie viel Zeit verbringst du dann wirklich in dieser Wohnung? Ist es nicht noch viel besser, ein eigenes Studio zu haben als eine Wohnung? Und es wird mir einfach jetzt, wo ich dieses Studio habe, nochmal bewusster, ein Studio wäre so viel besser, würde so viel Sinn machen. Und ich bin wirklich an dem Moment angekommen, wo ich denke, jetzt ist es soweit. Man könnte in so einem kleinen Studio natürlich auch so kleine Underground, also man könnte da auch Workshops geben natürlich, weil mich auch immer ganz viele Leute fragen nach Workshops und Zirkus-Workshops, Seer-Workshops oder andere Sachen. Und man könnte da auch so Underground-Shows machen. Also eigentlich wäre so ein Ort für mich perfekt. Über ein Studio hatte ich schon lange Zeit nachgedacht, also dass ich das mal irgendwann haben will. Ich habe sogar noch so ein altes Tagebuch von mir, das weiß ich sogar, als ich das da reingeschrieben habe, dass ich mir gedacht habe, eines Tages hätte ich gern mal irgendwie ein Theater oder so ein Zirkus-Space. Ich dachte auch oft an so eine Art Konzept, wo es irgendwie so ein Café ist und wo man aber auch gleichzeitig trainieren kann beziehungsweise gleichzeitig auch Shows spielen kann. Also abends könnte man Shows spielen, am Nachmittag trainieren und morgens ist es ein Café, also irgendwie sowas in der Gegend. Ich glaube, die Richtung Café hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein öffentliches Café. Ich glaube, das ist sehr viel Arbeit. Aber ja, ein Studio war schon immer irgendwo in meinem Hinterkopf. Und manchmal ist es ja so, dass Träume irgendwo da sind. Es gibt ja so diese Träume, es gibt so diese Lebensträume. Das ist bei mir so, ich möchte Zirkusartistin werden. Oder jetzt ist es, ich möchte meine eigene Show produzieren. Das sind so Lebensträume, so große Träume, wo man viele kleine Wege darauf hinlegt. Und man fängt eigentlich sofort an. Da gibt es auch keinen Grund, irgendwie zu warten. Dann gibt es so andere Träume. Das sind so Bucketlist-Träume. Das sind so, eines Tages würde ich gerne Fallschirm springen. Oder eines Tages hätte ich gerne ein Apartment oder einen Hund oder so. Und das sind so Träume, da weiß man manchmal gar nicht so richtig, wann der richtige Zeitpunkt da ist. Sondern der Zeitpunkt ist dann irgendwann. Und manchmal entscheidet man sich dazu, ich werde jetzt heute Fallschirm springen gehen. Oder meistens ist es eher so, man lernt eine neue Freundesgruppe kennen und dann denkt man sich so, oh, was gibt es denn, irgendeine Sache, die ich schon immer mal machen wollte? Lass uns doch mal Fallschirmspringen gehen. Oder man wollte schon immer einen Hund haben, aber man weiß, man wohnt irgendwie in der Stadt und es ist irgendwie nicht so passend und dann irgendwann trifft man einen neuen Lebenspartner und dann wohnt man irgendwie auf dem Land und dann denkt man sich so, jetzt ist der Hund da. Es sind so Momente, man weiß, es ist irgendwann der Fall, aber man weiß noch nicht genau wann. Und bei dem Studio ist es bei mir ganz ähnlich so. Also so eine Art Bucketlist-Raum, wo ich dachte, boah, irgendwann, Lea, möchtest du mal ein Studio haben. Aber es war nie so, ich arbeite jetzt daran, um dann irgendwann Studio zu haben, sondern der Moment wird schon kommen. Und jetzt, seitdem ich jetzt seit letztem Montag dieses Studio habe, denke ich mir, oh mein Gott, der Moment ist da. Es ist der Moment gekommen. Ich möchte nicht mehr so viel auf Tour sein. Ich möchte nicht mehr ganz so viel oder ganz so lange weg sein, sondern eher kürzer. Und ich habe Bock auf eigene Produktionen. Ein Studio ist genau das, was ich brauche. Das heißt, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo man diesen Bucketlist-Traum in einen Lebenstraum umwandelt, der dann in diesen vorderen Teil kommt, wo man dann anfängt, aktiv daran zu arbeiten, diesen Traum zu realisieren. Weil wie bei allen Träumen, wenn man einfach nur träumt und einfach nur denkt, oh, ich hätte gern, ich würde gern, aber man macht nichts, man tut nichts, dann wird der Traum auch nie in Erfüllung gehen, sondern man muss wirklich aktiv daran arbeiten. Jetzt bin ich am Überlegen, sollte ich nicht schon mal anfangen, ein bisschen darüber zu reden, mit Menschen zu reden, weil es wird natürlich sehr wahrscheinlich irgendwie übers Netzwerk laufen, weil solche besonderen großen Trainingsräume, die werden meistens nicht irgendwo auf irgendeiner Seite inseriert, sondern es wird wirklich mehr so, hast du schon gehört, es gibt das und das oder jemand verlässt seinen Raum oder die Mieten werden teurer da und da. Ich glaube, das wird eher so laufen, aber man kann sich natürlich schon anfangen zu erkundigen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, möchte ich das eher in Berlin oder möchte ich das eher in Hamburg? Weil, mir ist jetzt gerade aufgefallen, die Zirkusszene in Berlin ist schon eine große Szene. Es gibt hier eine Zirkusschule, es gibt hier mehrere Theater, Varieté-Shows, es gibt sehr viele Artisten, die hier wohnen und es gibt auch mehrere Trainingsräume. Und deswegen ist einfach die Szene hier sehr groß. In Hamburg ist die Szene sehr viel kleiner. Es gibt nicht so gute Trainingsräume, es gibt keine Zirkusschule, es gibt nicht ganz so viele Orte, wo man arbeiten kann. Deswegen ist die Szene da kleiner. Aber ich denke halt auch, die Szene ist auch kleiner, weil die Leute alle in Berlin wohnen und nicht in Hamburg. Aber wenn man erstmal so eine Art von Studio in Hamburg aufbauen würde, dann ist natürlich die Chance, dass da mehr Leute kommen, natürlich auch größer. Deswegen bin ich jetzt gerade so am Überlegen, eigentlich habe ich mich ja für Hamburg entschieden. Ich habe da auch schon meine Wohnung. Ich habe in der Wohnung nur bisher kaum Zeit verbracht, weil ich ja direkt, nachdem ich eingezogen bin, erstmal ein paar Tage später nach Ghana geflogen bin, dann ein paar Tage später zur WM gefahren bin, dann nach der WM in Ulm war bei meiner Familie und dann auf dem Weg nach Hamburg in Berlin angehalten habe, jetzt diesen Zugang habe zu diesem mega krassen Studio. Das heißt, ich fahre jetzt Montag nach Hamburg. Werde dann aber auch ein bisschen weiterfahren nach Sylt, denn in Sylt wird gerade auch eine neue Show produziert, die ich sehr interessant finde, wo ich auch mal gucken wollte, was das so ist. Da werde ich Freunde besuchen und eine neue Showproduktion sehen. Und dann komme ich wieder zurück nach Berlin für eine weitere Woche, weil ich einfach noch Zugang habe zu diesem Studio. Das ist im Moment so ein bisschen so der Plan. Und deswegen merke ich so, oh, umso mehr Zeit ich in Berlin verbringe, umso mehr Leute ich hier auch kenne und kennenlerne, umso unwahrscheinlicher ist es natürlich, dass ich nach Hamburg gehe. Aber das ist nur so eine laut gedachte Situation. Es ist ja alles noch extrem frisch. Ich glaube, wenn ich dann irgendwann mein eigenes Studio habe, dann wird sich dann auch wahrscheinlich das Leben dann hauptsächlich um dieses Studio drehen. Von dem her, wenn ich was finde in Hamburg, wäre mir das natürlich viel, viel, viel lieber als in Berlin, weil ich einfach den Vibe in Hamburg lieber mag. Ich mag die Stadt lieber, ich finde es ruhiger da, ich mag das ganze Wasser da. Ich finde auch, Berlin ist so riesig groß, alles immer so super weit und Hamburg ist einfach etwas kleiner, trotzdem immer noch groß, aber etwas kleiner. Und vom Vibe her habe ich mich einfach mehr für Hamburg entschieden, deswegen würde ich da auch gerne dranbleiben. Ich liege übrigens gerade auf einer Couch und esse ein Ben & Jerry's Eiscreme, denn ich war schon so ein bisschen müde. Ich habe heute den ganzen Tag trainiert. Ich dachte, ich brauche gerade noch so einen kleinen Kick, um diesen Podcast hier noch aufzunehmen. Aber jetzt gerade, nachdem ich den ganzen ersten Teil aufgenommen habe, fühle ich mich wieder total hyped und ich merke, wie viel Spaß mir das macht, diesen Podcast für euch einmal die Woche aufzunehmen. Auch wenn es oft passiert, dass es dann doch recht spät in der Nacht ist oder so, aber es ist einfach voll das schöne Outlet, wo ich euch einfach erzählen kann, was gerade los ist. Und was mich auch ziemlich beeindruckt hat oder was mich auch richtig motiviert hat, war diese Woche, war, dass dadurch, dass ich jetzt dieses Studio habe, habe ich auch verschiedene Leute mit eingeladen, im Studio mit mir zu trainieren. Heute war Daria da, Daria ist eine Tänzerin aus Hamburg, die war zufällig gerade in Berlin und wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Und vor einigen Tagen war Malu da, Malu Lovis. Die kennt ihr vielleicht, die hat The Voice 2023 gewonnen und die macht ganz viel mit Tokyo Hotel zusammen. Und wir haben eine ganz lustige, süße Kennenlern-Story, die ich euch mal kurz erzählen wollte, oder nicht kurz, sondern wahrscheinlich ein bisschen ausholen werde, weil das mal wieder zeigt, wie crazy es ist, dass man Menschen in den verrücktesten Situationen kennenlernen kann, dass auch die verrücktesten Sachen passieren kann und man dann irgendwie Leute trifft, mit denen man dann auch weiter in Kontakt bleiben kann, gerade halt auch durch die sozialen Netzwerke, aber auch insgesamt, wo dann wieder neue Synergien entstehen. Das war ja sehr abstrakt, Die konkrete Geschichte geht so. Ich glaube, ich habe die Geschichte noch nie erzählt auf dem Podcast. Es ist eine ziemlich coole Geschichte. 2024, Sommer 2024. Ich war gerade 6 Monate im Moulin Rouge in Paris gewesen, sowie 2024, 25 und auch 26. Wir sind im Jahr 26, ja. Also die letzten 3 Jahre war ich 6 Monate in Paris. Und in 2024 war ich auch wirklich 6 Tage die Woche, 12 Shows die Woche. Ich hatte nur einen einzigen Tag frei. War anstrengend. Und es war im Januar bis Juni, wo ich da war. Mitte Juni sehe ich plötzlich eine Instagram-Story, die mir geschickt worden ist von einem von euch oder einer von euch, dass Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im Moulin Rouge in Paris waren. Und wenn man ins Moulin Rouge kommt als Star, gibt es so 2 oder 3 verschiedene Arten, wie man kommen kann. Die erste Art ist, dass man wirklich kommt als Star. Dann kann man Presse einladen und Fotos und also das, ein großer Star, der mal vor einigen Jahren gekommen ist, war Céline Dion. Da war ich leider nicht mehr da. Also zu der Zeit habe ich gerade nicht performt, aber ich habe das dann gesehen auf den Netzwerken. Sie war da. Sie hat alle Artisten und Artistinnen getroffen, sie haben die Presse eingeladen, sie hat vor dem Moulin Rouge irgendwie da noch was gesungen, die Tänzerinnen haben draußen getanzt, es war ein Riesenact. So was kann man machen, das ist normalerweise für so riesige Stars der Fall, weil es dann am Ende so eine Promotion ist, was so ein Win-Win ist. Beide Seiten profitieren von dieser Media-Masse, weil es natürlich krass ist, Céline Dion ist in Paris, Céline Dion ist im Moulin Rouge, Céline Dion probiert vielleicht den Cancan, das ist natürlich eine super Geschichte und es wird sehr gerne von den Medien aufgegriffen. Das ist sozusagen die Art Nummer 1. Das passiert, sagen wir mal so, 2-mal im Jahr, dass so ein ganz großer Star mal kommt. Vielleicht 1 bis 2-mal im Jahr. Option Nummer 2 ist, man kommt auch als Star. Man ist auch sozusagen als Ehrengast eingeladen. In allen dieser Fälle sind die Stars eingeladen. Getränke werden übernommen, Essen wird übernommen. Die haben da die Zeit ihres Lebens. In Option 2 kommen sie auch als Star. Und sie gucken vielleicht mal kurz hinter die Kulissen und es wird ein Foto gemacht, so ein offizielles Foto, was man dann irgendwie auf den sozialen Netzwerken teilt. Und wenn das so ist, wenn so also jemand kommt, man auch Fotos macht, dann wissen die Artisten normalerweise Bescheid, die und die Person ist gerade da. Ich habe da mal vor Jahren, ich bin nicht so gut in Stars, gerade amerikanische oder internationale Stars kenne ich nicht so gut, aber vor einigen Jahren war zum Beispiel mal eine der Schauspielerinnen von Desperate Housewives. Ich kann jetzt ja auch den Namen nicht sagen, aber die war da und dann kam sie und haben wir ein Foto gemacht. Ich habe auch ein Foto mit ihr. Sehr cool, irgendwie interessant, wenn man halt Leute kennenlernt, die man sonst nur aus Serien kennt. Aber eigentlich auch so ein bisschen egal, weil man lernt die auch nicht so wirklich kennen, sondern macht ja eigentlich nur ein Foto mit denen. Aber dann gibt es noch Option Nummer 3. Option Nummer 3 ist, man kommt im Moulin Rouge in Paris undercover. Das heißt, niemand weiß, dass man da ist und man genießt den Abend einfach so wie ein ganz normaler Gast auch. Das ist das, was Bill und Tom Kaulitz und Heidi Klum gemacht haben. Die kommen dann trotzdem mit Security. Meistens werden die so ein bisschen später reingelassen. Also die Show fängt gerade an und dann werden sie platziert, sodass halt niemand so richtig mitbekommt, dass sie kommen. Und sie gucken sich die Show einfach ganz normal an. Es gibt kein öffentliches Hallo. Sie treffen nicht die Artisten oder Artistin, sondern sie gehen einfach nur hin und gehen dann auch wieder raus durch irgendwie einen VIP-Eingang. Und mir wurde von euch geschickt eine Story, die sie dann im Nachhinein aufgenommen haben, wo sie gesagt haben, sie waren im Moulin Rouge in Paris. Cool. Das heißt, an dem Abend lag ich im Bett und ich wusste krass, ich habe heute performt vor Heidi Klum und Bill und Tom Kaulitz. Wie crazy. Und zu der Zeit habe ich auch den Kaulitz Hills Podcast sehr viel gehört. Das heißt, ich war eigentlich auch voll im Game. Ich war auch voll informiert, was gerade bei denen so abgeht. Und ich wusste auch, dass sie etwas später 2 Live-Podcasts machen würden. Ich glaube, der erste war in Düsseldorf und der zweite in Hamburg. Und ich war irgendwie so geflasht von dieser Situation, habe mir das alles irgendwie angeguckt und war so, wie krass, dass die gerade meine Nummer gesehen haben. Natürlich wissen die nicht, wer ich bin. Aber ich habe dann so die Termine angeguckt und habe gesehen, in 2 Wochen oder in 3 Wochen hatten sie diesen Live-Podcast in Hamburg und ich hatte sowieso vor, zu der Zeit in Hamburg zu sein. Das heißt, ich dachte mir so, okay, was kann ich jetzt machen? Ich schreibe denen eine E-Mail und ich frage sie, ob sie nicht Bock hätten, dass wir die Nummer, die sie gerade im Moulin Rouge in Paris gesehen haben, ob sie die nicht bei ihrer Live-Show haben wollen, bei ihrer Live-Podcast-Show. Ich habe denen also eine E-Mail geschrieben, ich habe dir, glaube ich, auch eine DM geschrieben und ich habe auch ein Video gepostet auf TikTok und auf Insta, wo ich euch gefragt habe, ob ihr sie bitte verlinken könnt, damit sie mitbekommen, dass ich gerne bei denen auftreten würde. wenn man sich jetzt so macht, dann denkt man natürlich nicht so viel dabei. Normalerweise passiert dann erstmal nichts. Klar wurden die Accounts wie getaggt, aber die kriegen so viele Anfragen und so viele Sachen und so viele Tags, dass man immer so ein bisschen denkt, naja, werden die es überhaupt sehen? Krasserweise wurde das wirklich gesehen. Also es wurde nicht das Video gesehen, ich habe mich im Nachhinein mich erkundigt, sondern die E-Mail hat sie erreicht. Management von Tom und Bill Kaulitz, die fanden die Idee super und die fanden das irgendwie sehr cool. Haben gefragt, okay, wie viel Platz bräuchtest du denn dafür? Und dann wurde sehr schnell klar, dass sie ein ziemlich volles Bühnenbild haben würden bei dieser Live-Podcast-Show und dass das Duo, also die Originalnummer, die sie im Moulin Rouge hatten, dass die nicht passen würde. Aber es gab so eine kleine Fläche von so 3x3 Metern mit so halb Teppich, das wusste ich aber alles in dem Moment noch nicht, wo eventuell das Solo passen würde. Und weil ich ja eh in Hamburg war, hat sich das dann so ergeben, dass es einfach die mir gesagt haben, hey Lea, mach das doch, komm doch vorbei, wir würden uns freuen und du kannst eine kleine Showeinlage einlegen. Ich fand's mega. Solche Sachen sind natürlich unbezahlt, ne? Weil ich habe mich angeboten, für mich ist es Promotion und für mich ist es halt eine krasse Erfahrung. Aber es ist halt auch so ein bisschen sehr random, weil du weißt halt nicht genau, was dann passiert. Und ich kam dann da an dem Tag und ich muss sagen, eine Sache, die mich besonders beeindruckt hat, war, dass alle Leute echt entspannt waren. Also es war eine Live-Podcast-Sendung, die aufgenommen worden ist, in der Barclays, jetzt sage ich es wahrscheinlich falsch, oder in der Barclays Arena in Hamburg, also der größten Arena in Hamburg, Barclays, glaube ich, oh Gott, ich mir ist es jetzt schon peinlich, dass ich es falsch gesagt habe. Ich meine, das waren 15.000 Zuschauer, also richtig viele Menschen und ich kam da an, mich wurde auch recht schnell durchgelassen durch Security, natürlich musste ich meinen Namen angeben, der Name war ja schon im Vorhinein eingetragen, also es war schon alles organisiert. Dann bin ich da reingelassen worden und ich kam dann da rein und es war alles super entspannt. Die haben die Bühne noch aufgebaut, es gab die ersten Soundchecks, aber sowohl das Management als alle Leute vor Ort, alle Leute waren super entspannt, haben Späße gemacht, es wurde gut gearbeitet. Es war für mich, die von so Showproduktion kommt, die von auch vielen Events kommt und so Sachen, die sehr viel Last Minute passieren und sehr viel Stress und Panik, war ich wirklich so, boah, wie entspannt, wie cool. Dann habe ich mein Rad aufgebaut und ich habe ein bisschen Zeit gehabt auf der Bühne und da ist mir dann klar geworden, okay, ich habe so 3x3 Meter, das ist weniger als mein Minimum. Mein Minimum zum Performen sind 4x4 Meter, aber 3x3 Meter habe ich und davon ist die Hälfte Teppich und die Hälfte kein Teppich. Und ich dachte am Anfang so, oh mein Gott, was werde ich hier überhaupt machen? Ich kann so gut wie gar nichts machen. Ich habe dann meine Nummer umgestellt, ich habe sehr viel von Technik rausgenommen, ich habe sehr viel so Tanzsachen mit reingenommen. Es war mehr Manipulation am Ende als große Tricks, aber es war dann auch ein bisschen egal, weil es ging ja hauptsächlich darum, dass man einfach diese Performance hat, diesen Moment hat, dass man es genießt. Und ich meine, wie crazy ist es denn, dass ich dann bei der Live-Podcast-Sendung von Bill und Tom Kaulitz auftreten darf? Einfach so. Es war irgendwie sehr surreal. Und bei meinem Probentest, also bei meinem Bühnentest, etwas weiter, hat Malu ihren Soundcheck gemacht. Malu, von der ich eben gerade erzählte, die Sängerin. Sie war da mit ihrer Partnerin, die Gitarre gespielt hat und die haben ihren Soundcheck gemacht. Und das heißt, ich habe dann im Prinzip mich warm gemacht auf der Musik, die sie gespielt haben. Und ich war schon so, oh, voll nice, die singen, voll die schöne Musik, war irgendwie ein guter Vibe. Ich habe mich also fertig gemacht, alles hat funktioniert. Ich habe mich dann entschlossen, was ich zeigen würde. Und dann ist meistens immer bis zur Bühnenzeit recht viel Zeit da. Und dann habe ich Malu getroffen im Backstage und wir haben ein bisschen gequatscht. Ihre Eltern waren auch da, das war richtig nett. Und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern, ob sie mich damals schon kannte von Social Media oder ob sie mich in dem Moment kennengelernt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir super gut connected. Es war richtig nett. Sie hat so erzählt von ihrer Zeit als Musikerin, wie sie da reingekommen ist. Und sie hat im Prinzip, also die Connection, wieso sie da war, wieso sie bei der Show war, sie hat The Voice 2023 gewonnen. Und damals, also in The Voice, ich habe es auch selber nicht gesehen, also ich kenne mich in dem Bereich auch nicht so aus, aber da wird ja jeder Sänger gekoppelt mit irgendwie einem Promi oder mit einem Profisänger. Und Bill und Tom Kaulitz haben sie ausgewählt in ihrem Team. Also Bill und Tom waren sozusagen ihre Mentoren oder ihre Partner oder ihre Coaches. Und sie hat dann gewonnen zusammen mit ihnen. Also sie haben eigentlich im Prinzip zu dritt dann gewonnen, diese Staffel. Und deswegen haben sie eine enge Verbindung und deswegen hat sie im Prinzip die Pre-Show gemacht für diese Live-Podcast-Sendung und hat gesungen als Pre-Show. Richtig cool. Richtig nice. Wir haben super connected. Es war ein richtig cooler Abend. Ich habe dann auch Bill und Tom kurz kennengelernt. Super nett, super entspannt, super chillig. Es war wirklich so ein bisschen surreal, weil ich, wie ich vorher schon sagte, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der so ein Stardom hat. Also ich bin nicht so starstruck, wenn ich Stars sehe. Aber ich muss schon sagen, die beiden waren größer, als ich dachte. Ich habe sehr viele von den Podcasts gehört und es war irgendwie schon so ein surrealer Moment, wo ich dachte, boah, okay, schon interessant und spannend und es war wirklich sehr, sehr herzlich und sehr freundlich. Ich fand es richtig cool. Ich bin dann bei der ganzen Show auch da gewesen, habe meine Performance gehabt, die auch gut gelaufen ist. Ich hatte echt Spaß. Die haben mich dann noch gefragt, ob wir ein Glas Champagner trinken wollen auf der Bühne. Sie haben Champagner aufgemacht, sie haben mich ein paar Fragen gestellt. Dann war mein Part vorbei. Am Ende gab es sogar noch so eine Aftershow-Party, wo ich auch mit eingeladen war. Es war ganz entspannt, es war jetzt keine crazy Party. Aber ich dachte wirklich an Momenten so, wie krass, wie habe ich das geschafft, hierher zu kommen? Der Grund war, weil ich mich selber eingeladen habe, weil ich selber da diese E-Mail geschrieben habe und diese Videos gemacht habe, aber es ging vor allem um die E-Mail am Ende, die Idee hatte und es einfach so in die Hände genommen habe und dann einfach gemacht habe. Also dieses Thema, was ich vorher sagte, von großen und kleinen Träumen, solche Sachen sind schon realistisch, dass man seine Stars, Leute, die man kennt, mag, irgendwie kennenlernt, das ist schon realistisch. Man muss dann halt einfach nur in die Aktion kommen und solche Sachen einfach irgendwie starten und dann auch einfach machen. Ich erzähle dir aber diese Geschichte hauptsächlich, weil ich darüber ja Malu kennengelernt habe. Das Ganze war Sommer 2024 und dann haben wir uns vernetzt auf Instagram und haben weiter geguckt oder uns irgendwie, ja, also ich würde jetzt nicht sagen super eng, aber ich habe hin und wieder mal irgendwas geliked, ich habe ihre Songs, die neuen Songs, die rausgekommen sind, irgendwie gesehen, sie hat meine Videos dann auch gesehen und dann, als ich jetzt dieses Studio hatte, habe ich zufällig irgendwas von ihr gesehen. Ich wusste auch irgendwie, dass sie gerade in Berlin ist. Und dann habe ich ihr geschrieben und gesagt, hey Malu, wollen wir nicht ein Video zusammen machen? Es war mega cool, weil sie jetzt gerade einen neuen Song hat, der bald rauskommt, den sie noch promoten muss, wollte, tut. Das war aber super, also das hatte ich auch gar nicht im Kopf, das habe ich dann im Nachhinein gesehen. Ich hatte einfach Lust, was ich ja schon immer erzählt habe, ich möchte voll gerne, oder ich bin dabei, Kunstformen zu verbinden. Also ich finde, Zirkus und andere Kunstformen passen einfach unglaublich gut zusammen. Und eine meiner großen Ziele war es schon immer mal, in einem Musikvideo mitzumachen. Weil ich halt denke, es wäre halt super schön, mit dem Sia irgendwo in einer tollen Location ein Musikvideo zu drehen. Und die Idee hatten wir auch damals schon gehabt, als wir uns da kennengelernt haben. Ist aber dann nie passiert. Hat auch keine Zeit. Ich war auch immer in Paris oder irgendwo im Ausland. Und dann dachte ich, hey, willst du nicht vorbeikommen im Studio? Wir können einfach spontan irgendwas drehen und warum nicht den neuen Song promoten? Und dann kam sie vorbei und hat sie mir auch nochmal erzählt, dass sie eigentlich, als sie jung war, auch Zirkusartistin werden wollte. Sie hat den Luftring ausprobiert, sie hat auch Sier ausprobiert, sie hatte so gar keine Berührungsängste, war direkt irgendwie mit dabei. Und dann habe ich überlegt, okay, wie könnten wir jetzt eine coole Sequence machen, dass sie den Song, neuen Song promoten? Dass sie beide irgendwie in einem Shot sind. Und dann habe ich überlegt, wieso sie nicht in den Luftring setzen. Also sie war dann in dem Luftring mit ihrer Gitarre. Wir haben sie hochgezogen bis unter die Decke. Und sie hatte auch gar keine Angst. Also sie war wirklich so, oh, ganz entspannt, ich sitze hier in der Luftring, baumel da irgendwie auf einigen Metern Höhe in der Luft mit ihrer Gitarre in der Hand, ungesichert, chillt da. Und dann habe ich überlegt, wie ich am besten unter ihr noch Sür machen kann, sodass es irgendwie schön aussieht. Und dann hat sie gesungen, oben, mit der Gitarre, die sie gespielt hat. Und ich habe unter ihr Sür gemacht. Dieses kleine Video kommt morgen raus. Also heute, wo der Podcast rauskommt, kommt auch dieses kleine Video raus. Wird auf Instagram oder auch TikTok zu sehen sein. Und es war einfach so eine super organische, schöne Connection, wo wir auch gemerkt haben, einfach wir klicken total gut. Und es war irgendwie total entspannt, total schön. Und auch so ein Ziel, was ich habe insgesamt bei Content auch oder bei anderen Sachen, die ich mache. Ich möchte einfach super gerne auch mehr mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und gerade so Kunstformen zu verbinden, zusammen zu trainieren, irgendwie von gegenseitig voneinander lernen, solche Sachen möchte ich einfach noch mehr machen. Und ja, da diese Erfahrung gemacht zu haben, auch die Möglichkeit zu haben in dem Studio, war einfach für mich so ein riesen Gamechanger und so ein Door-Opener, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, wenn ich so ein Studio hätte, wenn ich jeden Montagmorgen bis Freitagabend oder wahrscheinlich auch am Wochenende einfach in mein Studio fahren könnte. Morgens, ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und fahre in mein Studio. Wie toll wäre das? Und ist so lustig, weil ich immer so über Jahre immer so dachte, oh mein Gott, so dieses, ich fahre ins Büro, ist so, oh, so Routine und so langweilig. Aber zu sagen, ich stehe auf und ich fahre in mein Studio, ist gar nichts von Routine und langweilig, sondern ist hundertprozentig, klar, Routine, aber tolle Routine mit so ganz viel Freiheit, weil man dann in dem Studio alles machen kann, was man machen möchte. Und gerade halt diese Mischung, dass ich Content machen kann und trainieren kann, ist einfach so ein cooles Gefühl, dass ich für mich da einfach jetzt gerade komplett was Neues, ja, eine neue Erkenntnis habe ich gefunden. Und vielleicht ist nochmal so ein kleiner Reminder, dass man manchmal Sachen auch ausprobieren muss, um zu wissen, ob man die mag oder nicht. Weil ich dachte auch am Anfang, ich miete jetzt das Studio, brauche ich das überhaupt? Kann ich nicht in anderen Artistenräumen trainieren für günstigeres Geld? Brauche ich hier so meinen ganzen Space? Und ich habe dann gemerkt, oh mein Gott, ja, meinen Space zu haben ist so schön, das ist jeden Cent wert. Und mir ist es jetzt noch bewusster als davor, dass es eigentlich genau das ist, was ich mir wünsche. mein eigenes Studio. Zirkus Hotline ist ja nicht nur euer wöchentlicher Podcast, sondern auch ein Anruf, wo ihr natürlich auch anrufen könnt. Deswegen habe ich so eine Funktion, wo man eine Sprachnachricht einschicken kann. Die hat diese Woche die liebe Anne genutzt. Danke für deine Nachricht.
Hallo liebe Lea, hier ist die Anne. Als allererstes möchte ich dir zu deiner Artistik-Kür von der WM wirklich gratulieren. Mit dem Song ist die so der Hammer, die passt so super und da kann trotzdem auch jeder was von sich drin wiederfinden. Also ich finde die richtig klasse und hoffe, du performst das so mit dem Song auch irgendwo noch weiter, weil das war ein richtiger Gänsehautmoment für mich. Und dann habe ich noch eine kleine Frage. Und zwar habe ich zwei Töchter und die sind sehr, ja, interessiert an so Sachen wie Spagat und Bogengang und solchen ganzen artistischen Übungen. Was ist das beste Alter, um mit sowas anzufangen? Kann man sowas auch später noch lernen oder muss ich mir da langsam echt Gedanken machen, die irgendwo reinzubekommen, was bei uns hier nicht so leicht ist, weil alle Kurse in solche Richtungen und Vereine echt überfüllt sind? Macht es Sinn, mit denen da selber irgendwie zu gucken, wie man sowas sich beibringen kann? Genau, vielleicht hast du da einen guten Tipp für uns. Mach weiter wie bisher. Danke und tschüss.
Ja, erstmal danke für das Lob an meine Wettkampfkür. Ich muss sagen, ich fand die auch total toll zu performen. Und bevor ich auf die Fläche gegangen bin, wo ich dann meine Wettkampfkür bei den Weltmeisterschaften dieses Jahr gemacht habe, dachte ich auch kurz, oh, ist jetzt das letzte Mal, dass ich die mache. Eigentlich würde ich die gerne noch mehr machen. Es ist ganz oft so, dass bei diesen Wettkämpfen, die Saison geht immer 2 Jahre. Also alle 2 Jahre sind die Weltmeisterschaften. Und eigentlich würde es mehr Sinn machen, dass man in dem Jahr, wo nicht die Weltmeisterschaften sind, dass man da eine neue Kür lernt oder eine neue Kür bastelt, die dann die WM-Kür ist, wie sie ja drauf. Aber was die meisten Leute machen, ist, bereiten sich ein Jahr vor für die Weltmeisterschaften, haben dann eine neue Kür für die WM. Und dann das Jahr drauf ist so ein Jahr, was nicht so ein wichtiges Jahr ist. Und dann tun meistens einfach die Leute ihre alte WM-Kür nochmal oder einfach weiter. Und ich habe ja, wie gesagt, noch nicht irgendwie festgelegt, ob ich nochmal Wettkämpfe machen möchte, welche, wenn ich welche machen würde. Es gibt dieses Jahr, glaube ich, noch 2 Wettkämpfe, die im Sphere stattfinden, aber es sind jetzt nicht Wettkämpfe, bei denen ich wahrscheinlich mitmachen werde. Also Sphere gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten und die Termine fallen meistens auch nicht so gut in meinen Shows. Und ich habe mir gedacht, es ist gut, vielleicht ein bisschen Abstand zu nehmen von dieser ganzen Wettkampfszene, aber es gäbe nächstes Jahr, also 2027, gibt es ein paar internationale Wettkämpfe, wo man mitmachen könnte. Und da habe ich mir auch schon überlegt, würde ich das machen? Wenn ich das mache, würde ich mir eine neue Kür machen oder würde ich die gleiche Kür beibehalten? Weil es eigentlich ja auch immer schön ist, sich so eine Challenge zu geben, einfach was Neues auszuprobieren. Aber ich glaube, das würde ich dann gucken, je nachdem, wie ich mich fühle. Also wenn ich dann das Gefühl habe, oh, ich habe irgendwie Bock, die Kür nochmal zu machen, dann würde ich es nochmal machen. Und ich würde es aber wahrscheinlich sehr spontan machen. Die Kür steht. Man weiß nie, wann man die mal wieder gebrauchen kann. Das ist immer das Schöne. Und ich hatte auch echt Spaß mit der, muss ich auch echt sagen. Von dem her danke. Danke für das Lob. Und jetzt zum zweiten Teil deiner Frage. Ich würde so ein bisschen ausholen und erzählen, wie das bei mir war. Also ich habe angefangen zu turnen, da war ich 5. Jetzt mal zu deinem Altersfrage. Ich glaube, man kann sogar auch früher anfangen, wenn man noch jünger ist und man da Angebote hat. Ich glaube, es gibt kein wirkliches zu früh. Es ist so ein bisschen abhängig immer von den Kindern. Ich weiß, dass ich angefangen habe mit 5, weil ich unbedingt Handstand und Rad lernen wollte, also ganz ähnlich wie bei deinen Kindern. Und meine Mutter mich dann zum Turnen geschickt hat. Ich war damals aber noch so schüchtern, dass für mich das immer sehr unangenehm war, irgendwie dann allein in der Halle zu sein, obwohl ich das total geliebt habe. Also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, warum mir das immer so Angst gemacht hat. Es war irgendwie so, am Anfang hatte ich Angst und dann habe ich es voll genossen. Und es hat so ein paar Monate gebraucht, bis ich mich da gut gefühlt habe. Und ich habe dann aber auch sehr, sehr schnell gelernt und war von so einer Kinderturngruppe, die so einmal die Woche war, bin ich sehr schnell aufgestiegen zu einem Stützpunkt, wo man dann mehrere Male die Woche trainiert hat. Und dann habe ich auch schon so, als ich 8 war oder 9 war, so 4-5 Mal die Woche schon trainiert, was ja schon wirklich viel ist für dieses Alter. Ich würde das komplett abhängig machen von den Kindern. Also erstmal, wie alt die sind, ist ziemlich egal. Man kann das auch noch später lernen. Ist immer die Frage, was ist das Ziel? Ist das Ziel irgendwie Olympia oder ist das Ziel irgendwie eine Zirkusschule? Dann ist natürlich ist immer besser, wenn man früher startet. Aber wenn es jetzt Ziel wirklich Artistik ist, es gibt viele Artisten, die ich kenne, die haben sehr viel später angefangen als ich. Und es hat wunderbar funktioniert. Auch Francis zum Beispiel, mein Bühnenpartner, ich glaube, der hat angefangen zu turnen so mit 10, 12. Könnte man nochmal nachhören in einer Spezialfolge, die Francis-Folge. Aber Ich meine, das zu erinnern, es war so 10, 12. Also es ist jetzt nicht, dass man mit 5 anfangen muss. Man kann auch, glaube ich, noch später anfangen. Und man kann trotzdem noch Artist oder Artistin werden. Ich kenne auch Artisten, die haben erst angefangen mit Artistik, da waren die schon über 20 und sind immer noch gute Artisten geworden. Also es ist wirklich nicht so, dass man es muss. Es ist einfach nur leichter, wenn man früher anfängt. Umso früher man anfängt, umso leichter. Und hauptsächlich geht es um die Basics. Also so Sachen wie Füße strecken, so Sachen wie Bauchmuskeln, also so Schiffchen halten, Mittelkörperspannung. Diese Sachen, die lernt man einfach super, super gut, wenn man noch sehr viel jünger ist. Dann sind die einfach so in Fleisch und Blut. Deswegen, ja, zu früh ist es mal kein Thema. Zu spät, würde ich auch sagen, ist auch kein richtiges Thema. Jetzt so zum Thema Angebot. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, sowas zu lernen. Also man kann klassisch gehen zum Turnen. Man könnte aber auch gehen zur RSG, also zur rhythmischen Sportgymnastik. Man könnte aber auch gehen zum Tanzen. Es gibt auch verschiedene so Jazz-Tanzgruppen, die auch solche Sachen anbieten. Oder auch zum Ballett. Klar, natürlich sind einige Sachen mehr tanzlastig als andere. Aber ich würde mich da mal komplett umschauen in allen möglichen Vereinen, die es gibt, in privaten Tanzstudios, die es gibt und eventuell auch in Theatern, weil die manchmal auch Kurse anbieten für Kinder zum Tanzen. Das wäre so der Tipp. Und dann sagst du, kann man sich das auch alleine überbringen? Kann man auf jeden Fall. Also jetzt Hilfestellung zu geben einem Kind für einen Bodengang, das kannst du auch selber. Da bin ich mir sicher, dass es da auch Tutorials gibt online, wo man sich das angucken kann und lernen kann. Ist jetzt auch kein riesiges Hexenwerk. Es wird bestimmt auch Ausbildung geben oder Trainerausbildung geben, die man online sich anlesen kann oder nachlesen kann. Ist jetzt, die Kinder sind ja noch klein. Das heißt, was wird passieren? Die könnten vielleicht fallen, dann kannst du sie halten. Solange du dein Kind irgendwie noch hochheben kannst, wird da nichts passieren. Und ich glaube, ich würde da hauptsächlich einfach rangehen, so vom Gefühl her. Hat das Kind Lust dazu? Was will es lernen? Warum will es das lernen? Will es die gleichen Sachen lernen, die ich kann, weil sie mir irgendwie folgt? Dann gibt es natürlich irgendwie Kinderkurse. Eine Option wären auch so Kinderzirkusse. Da gibt es auch in verschiedenen Städten verschiedene Angebote. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo ihr seid, ob ihr die Möglichkeit habt, irgendwie da Zugang zu haben. Was es sonst auch noch immer gibt, sind so Ferientrainings. Da müsst ihr mal gucken, was es bei euch in der Gegend gibt. Aber wenn so ein Kind irgendwo in Ferientraining geht, da Sachen lernt und dann weiter einfach zu Hause übt, geht es auch wunderbar. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, ich hatte auch ganz viel draußen im Garten, irgendwie so ein Mini-Trampolin und dann irgendwie so Matten, die wir da hingelegt hatten, einfach um Sachen zu üben und zu spielen. Also ich glaube, man lernt auch ganz viele von diesen Tricks einfach sehr, sehr spielerisch. Und es ist, glaube ich, auch ein Ansatz, der sehr natürlich ist und der irgendwie so aus der Freude herauskommt. Jedes Kind ist anders, wird es auch gut getan, in so einer Struktur, in so einer Turnstruktur drin zu sein, aber es gibt andere, auch je nachdem, was das Ziel ist am Ende des Tages, die irgendwie andere Outcomes suchen. Ich hoffe, das konnte dir ein bisschen helfen. Ich teile auf meiner Instagram-Story immer wieder irgendwie Workshops, vor allem zu Zierat, also wenn irgendwo Zierat angeboten wird, dann teile ich das. Was natürlich auch noch Optionen sind, sind Artistenschulen, sich Artistenschulen anzugucken, die haben ganz oft auch Angebote für Kinder. Da könntet ihr mal in die Folge reinhören, Zirkusartistin werden. Ich meine, das ist Folge Nummer 10. Da ist in der Beschreibung unten, da sind einige Links von einigen Zirkusschulen verlinkt und eventuell ist da irgendwas dabei, wo man was finden kann. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie alt die sind, aber ich glaube, hiermit hast du erstmal recht viel Information und kannst da erstmal dich rumklicken und ausprobieren. Ja, und dann hat mich noch eine Frage erreicht über Instagram von einer Weile schon zum Thema Zirkusartistin und Beziehungen. So ein Thema, das kriege ich hin und wieder mal. Es kommt eigentlich doch recht oft. Sowohl Zirkusartistin und Beziehungen und Zirkusartistin und Kinder. Zirkusartistin und Kinder finde ich immer so ein bisschen mehr triggering, weil es ja doch irgendwie so eine sehr intime Frage ist. Und je nachdem, in welchem Lebensstadium man sich gerade befindet, kann so eine Frage immer ein bisschen mehr triggering sein als andere Momente. Aber die Frage Zirkusartistin und Beziehung kommt so oft vor, weil ich natürlich einen anderes Art von Leben habe, was die meisten Leute nicht haben, gerade durch dieses viele Reisen. Und da kann ich natürlich auch verstehen, warum man danach fragt. Ich habe bisher immer versucht oder ich habe bisher mich immer dafür entschieden, Beziehungen privat zu halten, dass ich sage, man weiß immer nicht so genau, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Normalerweise glaube ich, wenn man aufmerksam meinen Content genau durch die Lupe betrachtet, sich jedes Video anguckt und jede Story, dass man da schon eigentlich immer sehr gut durch die Linse sehen kann, hinter die Kulissen gucken kann, dass man da noch sehen kann, was da noch so als Subtext im Hintergrund ist, weil ich meine, am Ende des Tages bin ich auch ein Mensch und da sind manchmal schon irgendwie so kleine Messages noch mit drin in meinen Stories. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber so öffentlich zu sagen, ich bin jetzt in einer Beziehung oder noch nicht, oder nicht, habe ich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht werde ich es in der Zukunft ändern. Ich habe mich da irgendwie nicht festgelegt, aber bisher war das immer so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich jetzt nicht bekannt sein im Internet wegen meiner Beziehung oder so. Deswegen, ja, meistens privat gehalten und nicht viel erklärt, aber natürlich das Thema Beziehung und Zirkusartistin ist natürlich ein großes Thema, weil wir einen anderen Lebensstil haben und es manchmal nicht so leicht ist, seinen Partner, seine Partnerin regelmäßig zu sehen. Und ich hatte in den letzten Jahren meiner Karriere eigentlich immer Fernbeziehungen. Manchmal waren meine Partner längere Zeit mal da. Das heißt, man hat nicht immer alles als Fernbeziehung gemacht, aber man hatte halt immer sehr große Teile im Leben, wo man sich nicht gesehen hat. Und alle Artisten kennen das. Es ist, man wird mit der Zeit auch besser da drin, damit umzugehen. Es hat Vor- und Nachteile. Man hat den Vorteil, dass wenn man sich sieht, dann sieht man sich halt immer in besonders aufregenden Orten. Ganz oft besucht man sich gegenseitig und man ist halt irgendwo in der Welt und es ist immer sehr aufregend und besonders und toll. Und ich habe viele Beziehungen, normale Beziehungen in Anführungszeichen, wo man halt normal lebt, zusammen wohnt und irgendwie Jobs hat, die normal sind in Anführungszeichen. Da ist oft halt so das Thema in einer Beziehung, wenn man längere Zeit zusammen ist, dass man halt sehr viel Routine hat und dass man so ein bisschen aneinander vorbeilebt, dass die Beziehung vielleicht ein bisschen ihren Spaß oder ihre Aufregendheit verliert. Bei Zirkusartisten Beziehungen, wo man sich halt immer irgendwo sieht und irgendwie immer on the go ist, da ist das eigentlich nicht so ein großes Problem, sondern das Problem ist eher andersrum. Man sehnt sich einfach nach Routine. Ich habe mich in alten Beziehungen habe ich mich echt oft nachgesehnt, einfach morgens zusammen aufzuwachen und irgendwie so eine Routine zu haben, die aber ein bisschen länger geht als eine Woche. Sondern wo man wirklich so seine festen Sachen hat und man irgendwie seine festen Hobbys hat. Ich hatte auch immer so Bedürfnisse von so, ich würde total gerne mal mit jemandem einen Tanzkurs machen. Aber das kann man halt alles nicht machen, wenn man nicht an einem Ort ist. Und deswegen hatte ich mir dann mal irgendwann überlegt, okay, eigentlich habe ich jetzt nicht mehr so große Bock auf eine Fernbeziehung, sondern wenn ich mal wieder in einer Beziehung sein sollte oder in meiner nächsten Beziehung, das hatte ich mir jetzt mal vor einer Weile, hatte ich mir vorgenommen, in meiner nächsten Beziehung möchte ich keine Fernbeziehung. Von dem her hat es natürlich auch so ein bisschen, also dieses Thema, dass ich jetzt nicht mehr so lange Engagements annehmen möchte, dass ich mehr an einem Ort ankommen möchte, hat natürlich auch damit irgendwie so, war irgendwie damit auch connected, also dass ich mir auch gedacht habe, okay, diese ständige Weiterreise, das ist sehr anstrengend. Und auch dieses ständige Weiterreisen mit Partner ist irgendwo auch anstrengend und es ist ja einfach schön, mal irgendwo anzukommen und mal so richtig zusammen zu wohnen. Ich habe schon mit Menschen zusammen gewohnt, ich habe schon mit Partnern zusammen gewohnt, gerade auch in der Pandemie waren ja auch lange Zeiten, wo man dann auch die Chance hatte, auch zusammen zu sein, die immer sehr, sehr schön waren. Aber ja, Thema Beziehung in Zirkusartistenleben ist immer ein bisschen heikel oder ein bisschen nicht heikel. Nein, heikel ist das falsche Wort, aber es ist immer unkonventionell, es ist immer anders und ich glaube, da muss jeder und jede dafür eine Lösung finden, wie man das am besten macht. Ich kenne einige Artistenpaare, die machen einfach alles zusammen, die arbeiten zusammen, die performen zusammen, die reisen zusammen, die wohnen zusammen, die haben Kinder zusammen, machen alles zusammen, immer. Ist natürlich eine sehr intensive Art einer Beziehung. Einige Leute können das super, andere Leute können das nicht. Ich kenne auch Beziehungen, wo einer der beiden einfach Artist ist, ganz normal, so wie ich auch, und der andere Partner oder Partnerin konstant die ganze Zeit mitreist und halt irgendwie einen Job hat, den man aus Distanz macht. Ist eine Lösung, habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Die Schwierigkeit da ist halt, dass der Partner, der mitreist, der hat keine richtige Aufgabe in den Ländern, wo man irgendwo ist und hat auch nicht so viele soziale Kontaktpunkte, denn die Person, die irgendwo per Shows performt, die hat ja die ganzen sozialen Kontakte von der Show. Aber die andere Person, die dazukommt, die hat halt als hauptsozialen Kontakt halt die Partnerschaft. Und das kann dann manchmal so zu Disbalance führen. Also solche Sachen, solche Modelle gibt's. Ich kenne zum Beispiel auch Modelle, wo Zirkusartisten ein Haus haben, wo die zusammen wohnen, zusammen arbeiten. Die haben ein Haus zusammen, die haben auch Kinder zusammen, die in dem Haus wohnen. Und wenn jetzt irgendwie einen Job ruft, dann gehen halt die Eltern arbeiten irgendwo hin und haben dann vielleicht einen Babysitter oder die Eltern von den Eltern, die zu Hause auf die Kinder aufpassen und die Kinder bewegen sich nicht so viel. Das kenne ich als Modell. Ich kenne aber auch Modelle, wo die Kinder eigentlich immer mitreisen. Gerade in so festen Engagements, wie am Cirque du Soleil zum Beispiel, gab es früher auch Schulen, gibt es auch viele Leute, die Homeschooling machen. Also da kenne ich auch viele Artisten, die das machen. Ist einfach ein anderes Setup. Und am Ende des Tages muss man wirklich wissen, was für einen funktioniert. Ich kenne auch einige Artisten, die sind in Fernbeziehungen, das funktioniert super und die sind damit super glücklich und das können die lange Zeit machen. Und ich habe das bisher auch eigentlich jetzt, es war jetzt nie irgendwie so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich will, dass es anders ist, sondern es war einfach nur so, Wünsche, wo man überlegt, oh, wenn ich das jetzt nochmal neu machen würde oder mit einer anderen Person oder nochmal anders starten würde, dann würde ich das vielleicht anders machen. Es war mehr so ein Thema. Und ich glaube, was man aber am Ende wissen muss, ist egal, wie man eine Beziehung hat, ob man eine routinierte Beziehung hat, wo man sich halt irgendwie jeden Tag sieht oder ob man eine Fernbeziehung hat. Beziehungen sind immer sehr viel Arbeit und auch immer sehr viel Commitment und immer sehr viel, wie viel Energie möchte ich da reinstecken. Und wenn man eine Person gefunden hat, mit der man sein Leben verbringen möchte oder sehr viel Zeit verbringen möchte, dann findet man einen Weg, auch wenn man sich nicht so oft sieht. Und wenn man eine Person gefunden hat, mit der man zusammen wohnt und es möchte, dann findet man auch einen Weg, das aufregend zu behalten und die Beziehung spannend zu halten, auch wenn man sich jeden Tag sieht. Ich glaube, die große Schwierigkeit oder das große Risiko ist, wenn man sich halt irgendwie zu bequem in einer Situation fühlt und sich einfach an den Partner gewöhnt und weiß, dass der für immer da ist und man sich aber jetzt irgendwie gar nicht mehr anstrengt oder so. Das ist immer so ein großes Thema. Und deswegen, ja, sind Beziehungen im Zirkus anders als im normalen Leben, in Anführungszeichen, aber genauso möglich und genauso präsent. Also die meisten Artisten, die ich kenne, sind in festen Beziehungen und deswegen ist es jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, ah, ist nicht möglich, ist nicht machbar, nicht vereinbar mit dem Job, aber es ist anders und man muss sich da halt, muss es lernen. Und Fernbeziehungen wollen geübt sein. Manchmal denke ich mir, wie krass das gewesen sein muss noch vor einigen Jahrzehnten, wo es halt noch kein Handy und FaceTime und diese ganzen Möglichkeiten gab. Aber mittlerweile ist es ja wirklich so, dass man auch sehr viel Zeit virtuell miteinander verbringen kann, sich jeden Tag irgendwie erzählen kann, wie der Tag war, wenn man zusammen kochen kann. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, auch wenn man sich nicht physisch in einem Raum sieht, wo man das Ganze halt virtuell macht. Und das hat es bisher eigentlich immer sehr gut möglich gemacht. Wie das in der Zukunft aussehen wird, bei mir jetzt persönlich, werden wir dann sehen. Ob ich das mal irgendwann öffentlich mache, werden wir auch sehen. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es vielleicht mal einen Partner gibt, wo ich das Gefühl habe, wo wir beide das Bedürfnis haben, das auch mal öffentlich zu machen. Und wenn man mich irgendwie im echten Leben trifft, was ja oft Leute auch tun, dann ist es auch manchmal so, dass man sich mich in Begleitung trifft oder mich in Begleitung getroffen hat. Also es ist auch nie so, dass ich irgendwie jetzt einen Partner verstecken würde oder so. Es ist nur manchmal so, aber nicht so manchmal so, aber es ist einfach so, dass ich, dadurch, dass ich eine öffentliche Person bin, mir da einfach ein bisschen mehr Gedanken mache, ob die andere Person das möchte, ob sie diese Aufmerksamkeit möchte, ob sie möchte, dass man eine öffentliche Beziehung führt, weil das natürlich auch mit so einer anderen Art von Verantwortung irgendwie mit sich kommt. Aber wenn ich mich mal irgendwann umentscheiden sollte oder die Person, die an meiner Seite ist, sich umentscheiden sollte, dann werdet ihr auf jeden Fall davon mitbekommen. Und ich glaube aber schon, um das Ganze zu beenden, ich glaube, Partnerschaften im Leben sind sehr, sehr wichtig. Mir persönlich sind sie sehr wichtig. Ich bin auf jeden Fall ein Beziehungsmensch und ich finde es sehr, sehr schön, Menschen zu haben, mit denen ich irgendwie meine Sachen teilen kann. Und ich finde es auch schön, Menschen zu haben, mit denen ich freundschaftlich meine Sachen teilen kann. Also jetzt zum Beispiel Francis zu haben, meinen Bühnenpartner, mit dem ich ganz, ganz viele Sachen, Jobs und Reisen und so teilen kann, ist sehr, sehr, sehr schön, weil wenn man zu viel Zeit irgendwie alleine Sachen macht, dann fehlt es einem einfach extrem. Es fehlt einfach dieses Teil. Ja, und hiermit, meine Lieben, endet unsere diese Woche, diese Folge, diese Woche von Zirkus Hotline. Wir hören uns wieder nächste Woche, eventuell aus Hamburg, eventuell aus Sylt. In Sylt war ich bisher auch nur ein einziges Mal in meinem Leben, was schon Ewigkeiten her. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oder eventuell wieder aus Berlin. Kommt drauf an, wann ich wieder zurückkomme und wann ihr diese Folge hört. Hat mich sehr gefreut. Und bis dann!